Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Bird Gang, und herzlich willkommen zur 11. Episode der Bird Watch. 11 ist doch richtig, oder? Ja, ich glaube schon. Zur 11. Episode der Bird Watch. Und wir hatten schon überlegt, ob wir gestern Abend oder gestern Nacht in dem Fall live gehen, aber da haben wir uns gegen entschlossen, beziehungsweise ich mich persönlich. Der Schlaf war mir dann doch heiliger als der Schedule. Das klingt jetzt vielleicht falsch in mancher Person Ohr, aber. Der Schedule wurde letzte Nacht veröffentlicht und da werden wir heute drüber sprechen. Und mit wir meine ich natürlich Dennis. Wunderschönen Tag, Dennis. Und der Dorian ist auch noch mit am Start. Hallo, Dorian.
Hi. Moin,
Und
moin.
da wir alle nachher noch ein bisschen Zeitdruck haben, wir nehmen das Ganze hier Donnerstag früh auf und wir werden alle schön auf Vatertagstour nachher gehen, schön mit dem Bollerwagen durch die Gegend rattern. Steigen wir auch direkt ein. Und der offizielle Schedule Release war ja gestern Nacht um 2. Und wie immer, und ich weiß nicht warum, aber man kann ja auch einfach noch eine halbe Stunde, Stunde warten. Es wurden wieder Week-One-Termine und andere Termine geleakt. Und eben dieser Week-One-Termin, der ging, glaube ich, schon um 18 Uhr raus, oder was war das? Deutsche Ortszeit. Und das ist das Spiel gegen die Tennessee Titans. Und das wird ja wohl erstmal eine richtige Belastungsprobe, Jungs, oder?
Definitiv. Ich habe es ja auch schon bei Instagram erwähnt gehabt. Das gibt erstmal eine richtige Belastungsprobe für unsere Run-Defense. Also sagen wir so, wenn ihr in dem Spiel hält, dann haben wir
Ja, also
gute
einfache Spiele gibt es
Off-Season gehabt.
natürlich eh nicht so richtig, aber es wird auf jeden Fall ein erster Härtetest gleich zu Beginn, wo dann auch vielleicht einige unserer Rookies gleich zeigen können, wie sie so Derrick Henry tackeln.
Ich denke auch. Und es ist ja auch irgendwie so ein, ne, man auf Englisch sagt man, also es wird so eine kleine Hommage daran sein, inwiefern Steve Keim seinen Job diese Offseason gut oder eben schlecht gemacht hat, weil seine Mission war es ja, mehr Leadership, mehr Physicality ins Team zu bringen. Und das hat er ja auch getan. Aber wird sich halt in Woche 1 direkt zeigen, ob man auch sagen kann, ob er das gut gemacht hat, ob die Akquirierungen gut gewesen sind, der Spieler, die wir geholt haben. JJ Watt kennt sich ja mit den Tennessee Titans sowieso aus. Er spielt ja, hat ja sonst immer zweimal im Jahr gegen die Titans gespielt. Aber dann auch zu sagen, komm, wir deklarieren Zaven Collins direkt als Starting Linebacker in Woche 1, Jordan Hicks die Permission geben, einen Trade zu suchen, was für mich übrigens eine reine Formalität ist, weil man ihn als Veteran-Linebacker respektiert und ihm, sage ich mal, die Chance geben möchte, dass, wenn er die Erwartungen hat, Vollzeit zu spielen bei uns, aber gleichzeitig Steve Keim, Zaven Collins viel, viel mehr Playtime geben möchte als Isaiah Simmons letztes Jahr, dann Jordan Hicks eben die Chance zu geben und zu sagen, hey, wenn du einen Vollzeitjob suchen willst, dann geh woanders hin, aber ne, du bist bei uns immer noch willkommen. Also von mir aus, glaube ich, reine Formalität, weil man ihnen da nicht Unrecht tun möchte. Da wird Zaven Collins natürlich auch erstmal seine Brötchen zu essen haben, ne?
Also ich finde den Move gegenüber Hicks sehr fair. Man sagt ihm jetzt schon, okay, pass auf, wir planen mit Zaven Collins als Starter. Du bist ein Veteran, du hast dich auch als Leader für uns verdient gemacht. Wir legen dir keine Steine in den Weg, wenn du irgendwo einen Job findest, wo du Starter sein könntest. Das ist schon mal erstmal relativ fair, würde ich sagen. Ich würde es aber trotzdem begrüßen, wenn er einfach bleibt, auch als Mentor für Zaven Collins, ihm die Erfahrung weitergibt und dass er ihm ein bisschen den Chip von der Schulter nehmen kann und dass er nicht direkt super funktionieren muss und ja, dass Jordan Hicks halt immer noch da ist als guter Backup, der einspringen kann, wenn
Ja, also
Zaven
ich finde
Collins
auch,
vielleicht
der
als Rookie
Umgang
auch mal
mit
in ein
Jordan
Loch
Hicks
fällt.
zeugt eigentlich von einem guten Umgangsklima innerhalb der Franchise. Aber ob er am Ende jetzt bleibt oder geht, da kommt es ja dann auch trotzdem noch drauf an, findet man einen Partner zum Trade oder nicht. Und da würde ich erstmal abwarten, ob da tatsächlich was zustande kommt. Aber grundsätzlich, dass man ihm das halt transparent aufzeigt, zeugt eigentlich von einem relativ guten Umgang innerhalb der Franchise, auch vom Front Office mit den Spielern.
Ich denke auch. Und eine weitere Storyline zu dem Woche 1 Spiel gegen die Titans ist, dass Malcolm Butler direkt sein Debütspiel hat für uns gegen sein altes Team. Und ich denke, da wird er auf jeden Fall pumped sein. Und ich denke, eventuell kann er uns da auch, sage ich mal, sehr, sehr viel Gutes tun. Denn er ist ja das letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre komplett immer gegen AJ Brown aufgelaufen. Auch im Training. Und insofern, den kennt er auf jeden Fall gut. Corey Davis haben sie ja verloren. Aber AJ Brown, da weiß er, wie er tickt, da weiß er, wie er im Training, sage ich mal, ne, trainiert hat. Also er kennt die Tennessee Titans von innen und bringt uns eventuell ein bisschen Wissen nach außen. Eine weitere Cornerback-Story treffen wir direkt in Woche 2 an, denn in Woche 2 haben wir unseren Home-Season-Opener in Arizona gegen die Vikings und da ist er natürlich jetzt P2 Nation zugrunde, nicht zugrunde gegangen, das wäre, ihr wisst, was ich meine, gelandet. Er ist da gelandet, Entschuldigung.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Also ich finde auch erstmal grundsätzlich spannend, dass Malcolm Butler direkt seine Trikotnummer bekommen hat und ich glaube, da wird es noch die eine oder, gut, er hat ja jetzt bei den Vikings eine andere, aber da wird es, glaube ich, noch die ein oder andere Diskussion so ein bisschen auch drum geben innerhalb der Cardinals-Fans und vielleicht ist es tatsächlich auch für ihn selber ein Thema und er wird auf jeden Fall Bock auf das Spiel haben, aber ich denke, Kyler und unsere Offense haben auch Bock, ihm da das eine oder andere Mal zu zeigen, wo seine Coverage-Fähigkeiten in den letzten Jahren nachgelassen haben.
Ist im Grunde genau das andere, ja, der Gegensatz zu Woche 1. Hopkins kennt Peterson aus dem Training. Er weiß, wo seine Schwächen sind, umgekehrt natürlich auch, aber ich könnte das schon mir vorstellen, auch, dass es für DeAndre Hopkins ein gutes Matchup geben könnte.
Ich habe auch verschiedene Podcasts gehört und eine Redewendung, beziehungsweise also in Bezug auf die Nummer von Butler und Peterson, dass Butler jetzt die 21 direkt übernommen hat, war, die Leiche war noch gar nicht kalt, ja, und die Leiche war noch warm und du gibst die Nummer schon raus, ne? Also da gibt es für und wieder, die da zu berücksichtigen sind, aber ich glaube auch, dass das auf jeden Fall, ich denke, kein emotionsgeladenes Spiel wird, weil ja auch Patrick Peterson nie wirklich dieser Spieler war, der seine Emotionen gezeigt hat, sondern der immer wirklich Contenance war. Aber Buda Baker gestern in der Schedule-Release-Show von den Cardinals hat auch gesagt, hör mal, ich liebe dich, P2, aber du darfst da auch mal ein schlechtes Spiel haben. Ja? Und ich denke, das ist so ein bisschen die Quintessenz von dem, wir wissen schon, dass wir gewinnen wollen, auch wenn Patrick Peterson jetzt bei den Vikings spielt und insofern das zu dem Spiel in Woche 2. Kommen wir zu dem Spiel in Woche 3, wo ich sage, ich bin sehr glücklich darüber, dass es schon so früh in der Saison stattfindet. Und das ist das gegen die Jacksonville Jaguars.
Ja, ich habe es gestern ja schon mal angedeutet. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich hätte mir das Spiel sogar schon in Woche 2 gewünscht. Ja, zum einen, weil du auch sagst, oder wie du es gerade sagst, Trevor Lawrence möglichst früh erwischen, wenn er noch nicht ganz so drin ist in der NFL vielleicht. Andererseits wäre es natürlich auch eine schöne Auswärtsreise gewesen. Erst die Titans, dann die Jaguars, was ja nun für amerikanische Verhältnisse nicht so weit auseinander liegt. Aber auch das könnte ein sehr interessantes Matchup sein. Tim Tebow jetzt als neuer Tight End. Mal gucken, die Jaguars sehe ich dies ja schon ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast und wie gesagt, interessantes Matchup.
Auf jeden Fall denke ich so, dass man Trevor Lawrence in dieser seiner ersten Saison eher früher als später spielen will, weil er wird im Laufe der Saison tendenziell wahrscheinlich nicht schlechter.
Richtig, Jacksonville Jaguars denke ich auch absolut ein Team, das im Laufe der Saison halt wirklich besser wird, as long as the season progresses und auch weil die Jacksonville Jaguars ja viele neue Puzzleteile haben. Ne? Du hast Trevor Lawrence, Marvin Jones an der Außen und so weiter. Da muss sich erst noch Synergie entwickeln. Und deswegen sind wir, glaube ich, alle sehr froh darüber, dass wir die Jacksonville Jaguars früh erwischen. Und ja, wo die Season in den ersten drei Spielen, sage ich mal, mit drei gewinnbaren Spielen, möchte ich sagen, losgeht. Und für deutsche Verhältnisse auch sogar Spiele, die zu einer humanen Uhrzeit stattfinden. Kommen wir in Woche 4, 5 und 6 in den Game-Stretch rein, der alles andere als angenehm ist, denn wir spielen in Woche 4 gegen unseren absoluten Erzfeind, die Los Angeles Rams, und absoluter Erzfeind in Dänzig, das heißt, wir die letzten 6 Spiele nicht gewonnen haben gegen die, oder keines der letzten 6 Spiele, so rum. Danach, direkt auf die Woche, in Woche 5 spielen wir zu Hause gegen die 49ers, und darauf die Woche, in Woche 6, spielen wir auswärts in Cleveland, das Spiel, das uns ja, sag ich mal, dazugekommen ist, dadurch, dass wir jetzt 18 Wochen in der NFL-Season haben.
Ja, es wären auf jeden Fall drei richtig, richtig harte Spiele direkt hintereinander, aber man kann es ja auch positiv formulieren. Wenn es die Titans in Woche 1 nicht sind, wird diese drei Spiele Game-Stretch auf jeden Fall der erste richtige Härtetest für den neu aufgestellten Cardinals-Roster. Und danach hat man dann auch so ein erstes Gefühl dafür, wo steht man in der Saison, wo kann es in der Saison hingehen. auch in der eigenen Division schon zwei wichtige Division-Spiele und mit den Browns ein Team, das, denke ich, zum erweiterten Contender-Kreis gehören wird in der kommenden und den kommenden Saisons. Und Baker gegen Kyler ist auch irgendwie immer ein ganz geiles Matchup, wenn man ehrlich ist.
Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie ihr beide. Das ist eine Game-Stretch, die wirklich interessant ist und auch der erste echte Härtetest wird. So drei Spiele nacheinander gegen Mannschaften, die auch eigentlich in die Playoffs wollen, die auch in die weiteren Super Bowl Kandidatenkreis gezählt werden können. Und ich bin ganz froh, dass wir das erste Spiel gegen die Rams schon relativ früh in der Saison haben. Denn McVay können wir ja nicht.
Auf jeden Fall. Ich bin auch froh darum, dass das Spiel gegen Cleveland nicht noch später im Jahr liegt, einfach weil ich glaube, wer letztes Jahr so ein bisschen die Saison verfolgt hat, das Wetter in Cleveland wird mit Länge des Jahres immer schlechter. Und aber wenn es um Wetter geht, kommen wir nachher noch auf die Chicago Bears, weil das Spiel wird eiskalt. Aber ich glaube, wie ihr beiden schon gesagt habt, also auch gegen die LA Rams, gegen die 49ers, das sind ja wirklich nur physische Spiele, wenn jeder gesund bleibt, sondern natürlich auch Division-Spiele. Und letztes Jahr sind wir in der Division mit 2-0 losgerattert und haben in der Division am Ende einen Rekord von 2-4 gehabt. Und dementsprechend, wenn wir, sage ich mal, auch zum erweiterten Contender-Kreis gehören wollen und weit in die Playoffs rein, dann müssen wir da eben auch vor allem in den Division-Games Spiele für uns entscheiden, und ich denke, dieses Jahr ist es deswegen auch Make-or-Break-Year, wenn es darum geht, die Los Angeles Rams endlich zu knacken und Sean McVay mal mit einer Niederlage zu Hause zu lassen, in dem Fall in Woche 4, weil wir at Rams spielen. Und ich denke, mindestens zwei von diesen Spielen zu gewinnen wäre unheimlich wichtig, und einfach auch nur, weil es richtungsweisend ist, wohin es in der Saison gehen kann. Und wir kommen nachher noch auf die Bye-Week zu sprechen. Aber ich glaube, die hat unser Momentum zum Beispiel letztes Jahr auch so ein bisschen gekillt. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Also wie gesagt, Woche 4 bis 6 auf jeden Fall einer der härteren Game-Stretches oder einer der härtesten Game-Stretches, die wir haben. Werden kommende Saison mit Woche 4 gegen die Rams, Woche 5 gegen die 49ers und Woche 6 at Cleveland. Kommen wir zu Woche 7. Und ach komm, wir nehmen direkt Woche 8 noch mit, weil das sind zwei Heimspiele hintereinander. Und die liegen auch gar nicht so weit auseinander. Denn Woche 7 ist gegen die Houston Texans, sonntags um 22.15 Uhr Ortszeit Köln oder beziehungsweise Deutschland. Und dann haben wir direkt unser erstes Primetime-Game in Woche 8, nämlich gegen die Green Bay Packers. Und das ist Thursday Night Football, das heißt, da haben wir nur 4 Tage frei, 5 Tage frei, je nachdem, wie man es nimmt. Aber um zuerst auf die Houston Texans zu sprechen zu kommen, das natürlich auch für J.J. Watson ein kleines Homecoming.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, er wird richtig motiviert sein. Also man hat sich zwar wohl einigermaßen im Guten getrennt, aber das ist das Team, wo er bis jetzt seine NFL-Karriere verbracht hat. Und wer auch immer da dann auf dem Feld steht, wer auch immer bei denen Quarterback spielt, ich bin mir sicher, dass er richtig Bock hat, den einen oder anderen Tackle und Sack um die Ohren fliegen zu lassen.
Ja. Und es ist ja auch ein Homecoming für David Johnson, der das erste Mal nach Arizona zurückkommt, nachdem er letztes Jahr gewechselt ist. Der wird auch wieder freuen, sich wahrscheinlich mal wieder schön in Arizona zu sein. Ansonsten finde ich es halt auch ein interessantes, eine interessante Konstellation für eine German-Birdgang-Reise mit zwei Heimspielen in einer Woche. Gut, man muss gucken, was in der Hinsicht denn dieses Jahr überhaupt machbar ist, aber Thursday Night,
ich denke auch, und an der Stelle direkt, German weil Birdgang hätte auch schon mal Infos sagen. Erreicht haben. Du hast gerade die Reisepläne der German Bird Gang angesprochen. Es ist bereits in Planung, und das kann ich ja hier kurz über den Podcast schon mal veröffentlichen. Eigentlich geht heute Abend auch noch ein Post auf Instagram raus und auf Twitter, und worüber ihr uns folgen könnt. Dass es geplant ist, also wir haben zumindest mehrere Optionen aufgestellt für Reisepläne. Mal gucken, wie das natürlich mit Corona und den Reisebeschränkungen funktioniert. Aber diese erste Option für Reisen in die USA im Rahmen der German Bird Gang wäre eben dieser Game-Stretch vom 24.10. Über den 28.10., wenn man zwei Heimspiele hat, da kann man schön in Arizona verweilen und dieses Thursday-Night-Football-Feeling miterleben. Und das auf jeden Fall schon mal hier die Ankündigung, dass das eben diese erste Option ist, für German Bird Gang on Tour, wie das Format ja heißt. Also wenn wir mit der German Bird Gang zusammen, mit Vereinsmitgliedern zusammen auf Reisen gehen und uns die Arizona Cardinals in Arizona anschauen gehen. Aber schön, dass du es angesprochen hast, Dennis. Ich habe es beinahe vergessen. Um jetzt zurück auf die Spiele zu kommen. Es ist natürlich, und das darf man nicht vergessen, nur weil er jetzt schon ja bei uns ist, ist es vielleicht so ein bisschen unter den Tisch gefallen, aber es ist das erste Spiel von DeAndre Hopkins als Cardinal gegen die Texans. Und ich glaube auch, er hat richtig Bock, vor allem, weil er ja auch wirklich mit Bill O'Brien, okay, Bill O'Brien ist nicht mehr da, aber er hatte ja wirklich richtig Beef am Ende mit ihm und hat ja auch wirklich noch weiter Witze darüber gemacht, von wegen, ja, ich war ein Second-Rounder wert, ihr habt recht gehabt, ja, logisch, ne? Spaß mit Soße, Freunde, könnt ihr euch sparen. Ich glaube, der ist richtig heiß auf das Spiel und vielleicht wird das ja sogar das Spiel, in dem er die Saison am besten abliefert. Kann ich mir gut vorstellen.
Na? Also Bock wird er auf jeden Fall haben in dem Spiel, definitiv. Auch wenn da bei den Texans im Front Office vielleicht nicht mehr so die so der Beef da ist, wie er war, weil die da ja auch ausgetauscht haben, aber ich denke, er wird sich an seine Zeit erinnern und denen richtig zeigen wollen, dass er doch mehr
ist. Aber Dorian, kommen wir zu den Green Bay Packers. Und da sind die Medien ja momentan so ein bisschen, die schwirren ja um die Green Bay Packers wie Bienen um ihr Nest.
Ja, noch spannender als bei den Texans wird es, auf wen unsere Defense da eigentlich trifft. Also es gibt diese Berichte, die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, hat Aaron Rodgers keinen Bock mehr auf die Packers? Er hat wohl einigen Spielern gesagt, dass das so wäre, aber gut, gesagt wird viel, gerade so im NFL-Kosmos. Es ist auf jeden Fall noch viel Unwägbarkeit. Ist vielleicht ganz gut, dass wir die auch erst in Woche 8 spielen, also es könnte ja auch sein, er beginnt die Season bei denen und hat dann keinen Bock mehr, von daher ich denke, das wird auf jeden Fall auf die eine oder andere Art spannend, also selbst wenn er da bleibt, ist ja klar, diese Offseason geht nicht ganz spurlos an dem Front Office und dem Verhältnis zwischen Team und Front Office vorbei. Und naja, das muss man auch vielleicht so aus der Vergangenheit sagen, spannende Spiele mit Green Bay haben wir eigentlich häufiger mal und ja auch immer noch die ein oder andere Rechnung offen. Von daher ist es immer für ein gutes Spiel und da freut man sich drauf.
Ich denke auch, vor allem die Green Bay Packers haben nach dem letzten Spiel, das wir gegen die gehabt haben, noch eine Rechnung mit uns offen. Nachdem das letzte Spiel gegen die Packers zu der Kündigung von Mike McCarthy, wie hieß er? Mike McCarthy, ne? Doch, so heißt er doch, ne? Kündigung von Mike McCarthy geführt hat, jetzt bei den Dallas Cowboys ist. Nachdem wir ihn in unserer 3-Win-Season mit Josh Rosen unter Steve Wilkes unter die Räder genommen haben in Green Bay. Unglaublich tolles Spiel gewesen. Hätte, glaube ich, so keiner mit gerechnet gehabt, aber so ist das, wenn man Underdog ist. Man kann jeden irgendwie irgendwann mal schlagen, das ist Football. Aber ich denke auch positiv ist, dass wir die Green Bay Packers dieses Mal zu uns einladen. Und ich glaube wirklich, diese Thursday Night Football Vibes in Arizona, ich glaube, die werden extrem geil sein. Und ich glaube, wenn man bei dem Spiel dabei sein möchte, dann ist das auf jeden Fall die Saison. Und da noch ein kurzer Nachtrag. Ich verstehe nicht oder ich kann mir gut vorstellen, dass je nachdem, wie die Saison bis Woche 6 läuft, dass das Cleveland, dass das Arizona at Cleveland Game eventuell in einem Primetime-Spot geflext wird, weil nicht nur ist Kyler Murray gegen Baker Mayfield Must-Watch-TV, sondern, wie gesagt, wenn die Saison für beide Teams bis dahin gut läuft und davon kann man grundsätzlich ausgehen, ist das auf jeden Fall ein Primetime-Game wert.
Ja, also das muss man ja vielleicht grundsätzlich nochmal zu dem NFL-Schedule sagen, der ist ja nicht in Stein gemeißelt, so wie er jetzt ist. Also Stand jetzt haben wir am Ende der Saison 3 Primetime-Spiele, aber angenommen, unsere Saison läuft gut und unsere Offense spielt spektakulär, so funktioniert das Unternehmen NFL nun mal, dann kann das auch noch das ein oder andere mehr werden.
Ja, dazu kann ich gerne noch eine nette Anekdote erzählen von 2018. Ich hatte mir Karten für das Spiel der Steelers in Jacksonville geholt, was vor der Saison als Primetime-Game, Sunday-Night-Game angesetzt war. Ich habe mir das schön geplant, dass ich morgens von South Carolina losfahre, dann nachmittags ankomme und abends Football gucke. Das Spiel wurde 10 Tage vorher auf den 13 Uhr Spot gelegt, was für mich hieß, morgens um 4
ärgerlich.
Uhr fahren zu müssen.
Ganz ärgerlich. Gegangen. Aber du hast das Spiel sehen können.
Ja, also da kann Ja, ich habe das Spiel gesehen. Ich war auch zum Tailgating noch rechtzeitig da. Alles schick, aber
ich denke, wenn
die NFL ist da
hinterher relativ spontan. Ich denke aber, dass wenn ein Primetime-Game fix ist, dann ist das gegen die Colts an Weihnachten. Ich glaube, da wird sich nicht viel tun. Aber wir werden sehen, wie gesagt, wie Dorian gesagt hat, das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Da kann sich alles verschieben, vor allem wenn eventuell Corona wieder, sage ich mal, ne, seinen Impact haben sollte. Dann wird die Bye-Week eventuell verlegt in Woche 12. Und mal schauen, ne? Also wie gesagt, nicht alles nicht in Stein gemeißelt, aber mit Stand jetzt können wir auf jeden Fall mit 3 Primetime-Games rechnen. Was uns zur Woche 9 bringt, und das ist das Rückrundenspiel at Santa Clara gegen die 49ers.
Das wird auf jeden Fall spannend. Also wir kommen aus dieser etwas längeren, also Mini-Bye-Week, sagt man ja in der NFL, dass wir vorher das Thursday-Night-Spiel hatten, etwas mehr Zeit zur Vorbereitung. Die braucht man gegen die 49ers wahrscheinlich auch. Auch da ist ja noch, das haben wir, glaube ich, im ersten Spiel, also dem Week-5-Matchup gar nicht erwähnt, ist ja noch spannend, wer bei denen dann inzwischen der Quarterback ist, ob es Trey Lance ist, ob es noch Jimmy Garoppolo ist. Und ja, dementsprechend immer ein spannendes Spiel, Divisional Matchup, dann schon das Rückspiel. Shanahan ist ja auch eher so ein Coach, der dann dafür bekannt ist, im zweiten Spiel die Fehler wieder gut zu machen, die er möglicherweise in dem ersten Spiel macht. Immer ein spannendes Matchup für uns.
Ja, definitiv. Also mein erster Gedanke war, zum Glück nicht wieder zum Ende der Saison, dass wir uns dadurch irgendwelche Playoff-Hoffnung verbauen können. Gegen den Backup zu spielen, der dann irgendwie der in dem Fall Garoppolo heißen könnte und der dann wieder alles versaut. Trotz,
er antizipiert ihr eventuell, dass wir in Woche 9 schon gegen Trey Lance eventuell sogar spielen können?
Ja. Auf jeden Fall. Also, sie haben ihn ja mit einem Plan gedraftet und dieser Plan wird nicht sein, Jimmy Garoppolo noch ein komplettes weiteres Jahr als Starter zu haben.
Also wenn ich ehrlich bin, rechne ich schon in Week 5 mit Trey
Lance. Ich persönlich würde mir halt auch wirklich wünschen für Trey Lance, aber das ist halt nur eine Meinung, dass er wirklich das ganze Jahr hinter Garoppolo lernen kann und ne, ähnlich wie Alex Smith, Patrick Mahomes, dass er wirklich dieses Jahr Zeit hat, sich zu akklimatisieren und so ein bisschen rangeführt werden kann an die NFL. Aber ich denke halt, dass auch wirklich, wenn du von 12 auf 3 hochtradest, wirklich mit einem Plan daran gehst und Trey Lance auf jeden Fall diese Saison Spielzeit bekommen wird. Oder man zumindest wünschen würde für das Franchise und für die Fans auch, dass wenn du wirklich 2 First-Runner, 2 Future-First-Runner weggibst und noch mehr Kapital investierst in Trey Lance, dass das, was du da investiert hast, auch so ein bisschen Impact hat diese Saison. Weil ansonsten wäre das alles ein bisschen von ganz, also von dem Hype, der ganz hoch gesetzt worden ist, in absolute Versenkung. Und insofern Trey Lance auf jeden Fall eine Option für die 49ers und den könnten wir auf jeden Fall schon im ersten Stretch eben sehen. Aber das bringt uns zu Woche 10 und ich weiß ja nicht, was wir mit dem Team haben, gegen das wir in Woche 10 spielen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Gegen die Carolina Panthers, das ist eine ganz kuriose Geschichte immer.
Ja, die letzten Spiele gegen die Panthers sahen wir alles andere als gut aus. Also bis zu dem Zeitpunkt im letzten Jahr war es ja das bis dato wirklich allerschlechteste Spiel, das wir abgeliefert haben, auch wenn es schon in Woche 4 war, glaube ich. Ja, ist wieder Homecoming eine Geschichte. Haason Reddick das erste Mal nicht als Cardinal auf einem NFL-Footballplatz. Ja, und auch bei den Panthers ist die Frage für mich immer, was ist das für eine Wundertüte dieses Jahr? Darnold, ist er besser, als er bei den Jets gezeigt hat? Oder ja, auch wieder ein spannendes Matchup, wo man
ja, dazu
nicht
noch,
sagen kann,
ja, wie es ausgehen könnte. Sicherlich auch einer der spektakuläreren Gegner, gegen die man in so einer NFL-Saison spielen kann. Auch da unsere Run-Defense, wobei er ja auch nicht nur als Runner eine Waffe ist, auf jeden Fall gefragt und ich glaube, da haben wir nach letztem Jahr, wie gesagt, einiges wieder gut zu machen in dem Spiel.
Definitiv. Und Christian McCaffrey hat ja sogar gefehlt letztes Jahr in dem Spiel. Aber da hat uns einfach Mike Davis und auch Teddy Bridgewater, keine Ahnung, in der Luft zerrissen, wenn man so möchte. Nichtsdestotrotz, ein weiterer Spieler natürlich, der auch nach Hause kommt, ist natürlich Dan Arnold. Und ich glaube, das ist jetzt schon der Albtraum eines jeden Announcers, der Touchdown from Sam Darnold to Dan Arnold. Also, ne, das wird schwierig. Das ist auf jeden Fall ein Zungenbrecher erster Klasse. Und die Cardinals sind ja auch historisch nicht so ganz dafür bekannt, die beste Defense gegen Titans zu stellen. Ich habe auch letztens einen Tweet gesehen, dass Vance Joseph Defensive Scheme auch einfach nicht für Titans ausgelegt ist. Das sei wohl kein personelles Problem, das sei wohl ein Scheme-Problem innerhalb von Vance Josephs kleiner Defensive Scheme-Welt. Und insofern eventuell das ein Spiel, wo Dan Arnold ein bisschen Erfolg haben wird. Aber ich denke, ich weiß noch nicht mal, ob wir Sam Darnold in Woche 10 noch sehen. Ich glaube, da passiert bestimmt noch was auf der Position bei den Carolina Panthers, denn ansonsten werden sie relativ dünn besetzt, weil Teddy Bridgewater ist ja auch in die Denver Broncos gegangen. Und insofern das auf jeden Fall spannend zu beobachten bis Woche 10. Wer wird da, sage ich mal, der Quarterback auf der Position sein, dem wir, sage ich mal, die Hölle heiß machen dürfen? Und apropos Quarterbacks und Hölle heiß machen, endlich in Woche 11 kommen wir zu dem Quarterback und seinem Team, beziehungsweise zu dem Quarterback, der ja am häufigsten gesackt worden ist die letzten 12 Jahre oder 10 Jahre, 9 Jahre, ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls begegnen wir in Woche 11 endlich Russell Wilson und den Seahawks.
Ja, und auch da eine der Storylines in dieser Offseason gewesen, dass er öffentlich sich darüber beschwert hat, wie seine O-Line in den letzten Jahren aufgestellt war und wie sie performt hat. Auch da ist jetzt nicht so unglaublich viel dran passiert. Also nicht ganz auf dem Aaron Rodgers-Level von ich habe keinen Bock mehr, aber auch eine dieser Geschichten rund um den Football, wo man sich nicht so sicher ist, wie das Verhältnis von ihm zum Front Office noch ist. Und auch solche Sachen spielen ja im rund um einen NFL-Spiel dann eine Rolle.
Ja, genau. Also ich habe jetzt die Tage eine Tabelle gesehen, wo die Teams aufgelistet wurden, die most improved waren in der Offseason, Stand jetzt. Da waren die Seahawks relativ weit oben. Habe jetzt aber nicht gesehen, worauf genau das begründet ist. Also die Offline bei denen, die Offensive Line, sehe ich noch nicht so improved, wie Russell Wilson das wahrscheinlich gerne hätte. Mein erster Gedanke war bei diesem Spiel erst in Seattle und wenn wir traditionell so weitermachen wie in den letzten Jahren, dann mit der kleinen Hoffnung, das Spiel zu verlieren. Nicht, weil ich gerne verlieren möchte, aber da wir immer ein Spiel gewinnen und ein Spiel verlieren, wäre es halt im Hinblick auf das
Jetzt
letzte
verhält es
Spiel
sich in
wichtig,
dieser
das zu
Season so, dass wir
verlieren, damit
das
wir einmal
erste Spiel
gewinnen
gegen die
können.
Seahawks in Seattle spielen, also at Lumen Field. Und historisch, wenn man das so berücksichtigt, ich meine, okay, letztes Jahr war alles ein bisschen auf den Kopf gestellt, sind wir eher so das Team dafür, das in Seattle gewinnt und zu Hause gegen die Seattle Seahawks verliert. Das Spiel zu Hause gegen die Seattle Seahawks in Woche 18, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Und insofern, vielleicht gewinnen wir ja sogar das erste Spiel gegen die Seahawks in Seattle in Woche 11, aber das steht natürlich noch in den Sternen geschrieben und wie du sagst, sie haben neue Verpflichtungen über die O-Line an die O-Line getätigt. Ich meine, Gabe Jackson von den Raiders ist gekommen. Da gab es noch zwei, drei weitere Verpflichtungen. Sie haben Carlos Dunlap an der D-Line, sage ich mal, wieder gesigned, aber deren Backfield ist für mich immer noch komplett depleted. Und insofern, ich weiß jetzt gerade nicht, oder ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, und wer den Podcast gehört hat über wo wir mit den vier Division, mit den anderen drei Division-Partnern gesprochen haben. Alle sehen das irgendwie so ein bisschen ähnlich, dass die Seahawks, ja, wir wundern uns immer, also man sieht das Talent nicht wirklich bei den Seahawks und trotzdem gewinnen sie die Division klammheimlich. Also es ist wirklich Russell Wilsons Show und Pete Carrolls System und whatever, was es bei den Seahawks bedingt, aber irgendwie sind sie dann doch immer mit oben dabei. Also muss man vor allem in unserer Division immer vorsichtig damit sein, wenn es darum geht, Gegner zu degradieren oder hochzuloben, weil das kann sowohl als auch sein. Gut, haben wir in Woche 12 unsere Bye Week und ich glaube, die kommt zu einem ganz guten Timing. Letztes Jahr fand ich, habe ich eben ja schon geteasert, hat es so ein bisschen unser Momentum gekillt. Wir sind mit 5-2 in die Bye Week gegangen in Woche 8 letztes Jahr. Und danach lief der Ball einfach nicht mehr so rund wie vorher. Das mag einerseits an der Verletzung von Kyler Murray gelegen haben, aber ich weiß nicht. Aber nach der Bye Week sah das alles für mich so aus, als hätten sich andere Teams irgendwie diese extra Woche Zeit gehabt, um sich auf die Cardinals vorzubereiten? Oder wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja, ähnlich auf jeden Fall. Und grundsätzlich kann man ja auch jetzt mit der um eine Woche längeren Season davon ausgehen, dass eine spätere Bye Week auch dem grundsätzlichen Fitnesslevel der Mannschaft einfach ganz gut tut. Von daher, ich denke, zu einem besseren Zeitpunkt als letztes Jahr und wie sich das dann mit Momentum entwickelt, das ist eh schwer vorherzusagen. Also natürlich kann es sein, wenn du mit 4 Siegen am Stück in die Bye Week gehst, dann denkst du dir, boah, wäre sie vielleicht lieber noch eine Woche später, wenn du aus irgendwelchen unglücklichen Zufällen die Spiele davor beide verlierst, dann denkst du dir vielleicht, oh, jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen Zeit, das wieder aufzuarbeiten. Also Momentum ist sehr schwer vorherzusagen. Der Zeitpunkt an sich, denke ich, ist ganz glücklich.
Ja, ich sehe es wie Dorian. Ich finde es ganz gut für den Fitnesslevel am Ende der Saison die Bye Week zu haben, gerade wenn es jetzt noch eine Woche länger ist, als normalerweise die letzten Jahre gewesen ist. Im letzten Jahr war die Bye Week wirklich so ein kleiner Neckbreaker, das kann man schon sagen. Danach war gefühlt weniger auf dem Platz als vorher. Wie sich das dieses Jahr auswirkt, ist irgendwo eine Glaskugelgeschichte, aber ich denke, jetzt zum Ende der Saison hin die Bye Week zu haben oder in der zweiten Saisonhälfte zu haben.
Vor allem, wenn man sich anguckt, welches Spiel wir nach der Bye Week haben, nämlich in Woche 13 in Soldier Field in Chicago am 5. Dezember. Und wer sich mit amerikanischer Geografie oder auch mit Chicago ein bisschen auskennt, der weiß, im Dezember oder auch schon im November. Aber die Winter in Chicago sind anders. Ja, also die sind besonders hart und ich glaube, das wird ein knochenhartes Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist dafür ist Chicago ja auch unter anderem bekannt, die Windy City, und das macht dann auch nicht immer unbedingt Spaß, da zu spielen. Was man vielleicht auch noch ein bisschen aufgreifen kann als Storyline, wenn wir es bei den Jaguars und Trevor Lawrence hatten, das könnte dann in Woche 13 auch schon das Spiel gegen Justin Fields werden, je nachdem, ich weiß gerade nicht, wann die Bears ihre Bye-Week haben, aber also ich denke, wir gehen alle davon aus, dass im Laufe der Saison Fields wird zeigen dürfen, dass er besser ist als Andy Dalton, und dann könnten wir da gleich auf den nächsten Rookie-Quarterback treffen.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass in Week 13 Justin Fields schon auf dem Feld stehen wird. Ja, Chicago, Windy City hast du auch gerade erwähnt. Das könnte ein richtiges Mentalitätsspiel werden, würde ich mal sagen. Also da kann man dann zeigen, ob man wirklich will. Die widrigen Umstände, das Wetter voraussichtlich bereithält, einfach mal zu trotzen und ja, dagegen anzukämpfen. Da wird man nicht nur gegen die Bears-Spieler auf dem Platz stehen.
Ich glaube, die Chicago Bears haben ihre Bye-Week in Woche 10, also 3 Wochen vorher. Jetzt habe ich gerade, wen spielen die vor uns? Da haben die einmal noch die Detroit Lions. Ich glaube, das ist ein Auswärtsspiel in Detroit. Und natürlich, ja doch, ist ein Division Game auf jeden Fall. Und davor noch die Baltimore Ravens. Also das wird auch nicht angenehm für die. Überhaupt das ganze, den ganzen Winter in Chicago zu spielen, ist nicht so angenehm. Und ich glaube auch vor allem halt, ne, im Hintergrund dessen, dass wir halt die Bye Week die Woche davor haben, ich glaube, das hilft uns ungemein. Oder auch den Spielern, sich mental auf dieses Spiel vorzubereiten und nochmal dieses extra Level an Physis mitzubringen, das es halt eben braucht, um bei den Temperaturen und den Witterungsverhältnissen in Chicago am Ende des Tages ein gutes Spiel abzuliefern. Und vor allem, wenn du halt, ne, Wüstentemperatur gewöhnt bist und dann nach Chicago reist, das ist auf jeden Fall Night and Day, sagt man ja immer so schön. Ja, und danach geht's wieder nach Hause. Am 14. Dezember in Woche 14 spielen wir unser Rückrundenspiel gegen die LA Rams. Wir werden sehen, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist natürlich, dass Matthew Stafford auf dem Platz stehen wird. Und das ist übrigens auch eines der weiteren Primetime-Games. Denn gerade bis momentan ist das Spiel zumindest auf den Monday Night Football Slot gescheduled worden.
Also ich habe die Woche eine Grafik der NFL gesehen, wo man geschrieben hat, Rams Offensive, also mit Stafford, mit Deshaun Jackson, mit Cooper Kupp, mit Cam Akers gegen die Cardinals Defense mit Chandler Jones, J.J. Watt, Buda Baker, Zaven Collins und Malcolm Butler. Zweimal im Jahr ist ein ziemlich geiles Brett.
Ja, Monday
so möchte ich
Night,
das eigentlich auch stehen lassen.
Primetime, die ganze USA guckt dabei zu, wie die Cardinals dann endlich den Beweis antreten wollen. Sean McVay und die Rams mit Matthew Stafford, mit diesem insgesamt unglaublich kompletten Roster, aber auch mit ja ein bisschen Rebuild, also ein neuer Defensive Coordinator, neues Defensive Scheme. Und da kann man dann vor den Augen der gesamten NFL den Beweis antreten, dass man diese Reifeprüfung auch bestehen kann und die da schlagen kann.
Wir hatten es ja schon, als wir über Woche 4 gesprochen haben, angesprochen. Es ist einfach auch schön, dass wir die Rams natürlich zweimal im Jahr spielen, weil wir zweimal die Chance kriegen, sie zu schlagen. Ne? Und wenn du die letzten 6 Spiele verloren hast, ist jede Chance, die du mehr hast, auf jeden Fall eine Menge wert. Und spätestens das Spiel in Woche 14 ist wirklich dieses für mich Make-or-Break-Game. Auch wenn du das erste Spiel gewonnen hast gegen die Rams oder halt die anderen Division-Games für dich entscheiden konntest, einfach weil das wegweisend ist. Du hast wirklich, ich meine, die Spiele zum Ende der Season werden immer schwieriger. Die werden immer anstrengender. Deine Mentalität ist langsam ausgelaugt und so weiter und so weiter. Und es wird ja, und vor allem, wenn es halt wirklich ne, in die Wintermonate geht, es ist nochmal ein anderes Spiel. Und das einfach wirklich, dann einfach wirklich zu zeigen, wie du sagst, das Team ist gereift und wir sind bereit, sage ich mal, diesen Playoff-Schritt zu gehen. Und ich denke, das ist eines dieser Spiele, was wir für uns entscheiden müssten, einfach um auch eine gewisse Symbolwirkung ja, zu zeigen und auszustrahlen. Und ich glaube, das Spiel in Woche 14 auf jeden Fall hat eben diese Symbolwirkung, dass wenn wir sagen, okay, das Spiel gewinnen wir, ich denke, dann werden wir auch in der Position sein, in den Playoffs gut abzuliefern, wenn es denn überhaupt bis dahin so aussieht, als könnten wir in die Playoffs kommen. Wir wissen ja nicht, wie die Season davor läuft. Aber so viel dazu. Kommen wir zur Woche 15 und das sind die Detroit Lions. Und wen treffen wir da wieder? Also wir müssen übrigens nach Detroit, was ist at Detroit am 19. Dezember. Und da treffen wir natürlich auf Jared Goff wieder, der dann schon ein bisschen Zeit hatte, sich mit den Detroit Lions einzuspielen. Aber noch wichtiger, und das könnte ja sogar so ein Spiel sein, das im German Free TV gezeigt wird, weil Amon-Ra St. Brown im NFL-Draft ja an die Detroit Lions gegangen ist.
Ja, also ich denke, gerade so, wenn man sich so die Vergangenheit von den RAN-Übertragungen im Free-TV ansieht, wirkt das so wie ein Spiel, das dafür prädestiniert ist, da gezeigt zu werden. Es ist grundsätzlich spannend, was bei den Lions passiert. Also du hast gerade schon gesagt, neuer Quarterback mit Jared Goff, neuer Headcoach mit Dan Campbell, kompletter Rebuild. Also einfach schwer vorherzusagen, was die in dieser Saison machen. Aber wenn man ehrlich ist, um in dieser Cardinals-Saison den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, musst du die auch in ihrem Heimstadion in Woche 15 einfach schlagen.
Ja, die letzten beiden Spiele gegen die Lions sind ja nicht so in der guten Cardinals-Erinnerung geblieben. Das waren ja zwei Spiele, die verloren wurden und wo man auch nicht wirklich eine überragende Leistung abgeliefert hat. Da war man ganz froh, dass Matthew Stafford da nicht mehr bei den Lions ist und das haben wir ihn trotzdem zweimal im Jahr. Jared Goff bei den Lions, ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Die Lions sind ein Team auch, das im Umbruch steckt und wie Dorian gerade richtig gesagt hat, wenn du in die Playoffs willst, wenn du ein Contender werden willst, sein willst, dann
ich denke, und
muss
wenn man
dieses
sich das
Spiel einfach auf der Win-Seite auftauchen.
Es gibt einfach Spiele, das müssen Selbstläufer sein, wenn du zu dieser High-Elite, sage ich mal, Klasse an Teams gehören möchtest, wo du dich nicht fragen musst, ob du das Spiel gewinnst oder verlierst, sondern wo du dich nur noch fragst, wie hoch gewinnst du? Und das irgendwie auch über die letzten Jahre zu beobachten, wie sich die Cardinals dahingehend entwickelt haben. In der Saison mit Steve Wilks war es eher so, wir waren in der Position, wo jetzt, sage ich mal, die Detroit Lions stehen, ja, also du erwartest eigentlich nicht wirklich jedes Spiel zu gewinnen oder überhaupt, sage ich mal, ne, aber du stellst dir einfach nur die Frage, inwiefern kannst du mitspielen? So, und jetzt letzte Season waren wir an dem Punkt oder die letzten zwei Seasons waren wir so an dem Punkt, okay, wir sehen, das Team ist verbessert, gegen manche Teams können wir gewinnen, gegen manche Teams erwarten wir zu verlieren und jetzt, sage ich mal, an dem Punkt zu sein und zu sagen, so ja, wir können mit den ganz Großen mitspielen, setzt aber auch voraus, dass wir wirklich an solchen Spielen wie gegen die Detroit Lions ansetzen und sagen, wir fragen uns gar nicht, ob wir gewinnen oder verlieren, sondern wir fragen uns nur, wie hoch wir gewinnen. Und weil das einfach Selbstläufer sein müssen, wenn du wirklich in diese Playoff-Dynamik reinkommst. Vor allem, weil man ja berücksichtigen muss, dass der Schedule dieses Jahr um einiges schwieriger ist als letztes Jahr. Kurz zum Ende der Folge kommen wir nochmal auf so kleine Gegebenheiten zurück, die bedingen, dass der Schedule ein bisschen härter ist als die letzten Jahre. Und kommen wir aber erstmal noch auf Woche 16 zu sprechen, nämlich das Weihnachtsspiel gegen die Colts. Und da sehen wir ja eventuell Carson Wentz, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, weil der Mann hat keine volle Saison gespielt, seitdem er spielt.
Ja, aber ganz grundsätzlich, also die Colts auch ein relativ spannendes Franchise. Du hast gerade schon gesagt, Carson Wentz als Quarterback. Aber wenn man von der Position mal absieht, ich in meinen Augen eins der komplettesten Roster der NFL, ein richtig gutes Team, gut zusammengestellt. Und es wird auf jeden Fall eine harte Prüfung. Aber ich muss auch, also kann ich schon mal ein bisschen vorweggreifen, ist auch eins meiner Lieblingsmatchups in unserem Schedule dieses Jahr. Weihnachten gegen so ein spannendes Spiel. Primetime, das macht richtig Bock.
Ja, also ich sehe die Colts auch als einen der schwereren Gegner, die wir in diesem Jahr haben. Einfach aus dem Grund, weil sie im letzten Jahr ein sehr komplettes Team waren, das sehr homogen gewirkt hat, das eine starke Defense hatte, aber auch in der Offense immer für viele Punkte gut war. Gut, nun haben sie Philip Rivers verloren und dadurch Carson Wentz als neuen Quarterback. Ja, ich will das jetzt nicht zu negativ bewerten, aber Carson Wentz könnte tatsächlich die Schwachstelle dieser Franchise werden
Ich meine,
in
die
dem
Annahme
Moment,
ist ja gar nicht so
weil der
unbegründet,
Rest
vor allem
halt
wenn du
relativ gut
berücksichtigst, wie die
zusammen
letzten
funktioniert
zwei
bisher.
Saisons für Carson Wentz liefen. Da hat er jetzt nicht wirklich gescheint, ja. Aber er war jetzt nicht, wie Rihanna sagt, like a diamond, ja. Aber ich meine, er ist mit seinem alten Buddy Frank Reich wieder zusammen. Und da, sage ich mal, auf jeden Fall die Connection schon bestand. Und er hat auf jeden Fall eine bessere O-Line als in Philly. So viel lässt sich, glaube ich, sagen. Die Colts haben ja auch gestern noch Eric Fisher gesigned. Das heißt, du hast jetzt auf der linken Seite Eric Fisher und Quentin Nelson stehen. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Brett, wodurch du durchklappern musst. Und auch ansonsten war die O-Line der Colts ja nie dafür bekannt, wirklich schlecht zu sein, wenn nicht sogar eine der Top-O-Lines der Liga. Und ich glaube, da wird es Carson Wentz ein bisschen besser gehen. Und ich glaube, das erhöht zumindest die Chancen, dass Carson Wentz als einer der verletzungsanfälligsten Spieler der Liga zumindest mal bis Woche 16 gesund zu bleiben. Man wünscht ihm natürlich nur das Beste, aber ich glaube, die Umstände in Indianapolis könnten nicht besser sein für Wentz oder auch für die Colts generell. Wie Dennis gesagt hat oder auch wie Dorian gesagt hat, eines der komplettesten Teams der NFL momentan und es steht und fällt mit der Leistung von Carson Wentz und wie er sich in dem System zurechtfindet. Und wie sich das zurechtfindet, können wir dann besser beurteilen, wenn es wirklich an Woche 16 geht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die nicht früh in der Saison spielen müssen, einfach weil du dann erst siehst, in welchem System befindet sich Carson Wentz, wie liefert er ab und wie kannst du dich besser auf die Colts vorbereiten. Woche 17, ein Spiel, das ich herbeigefiebert habe und das war wirklich so ein Game, das ich eigentlich antizipiert habe, dass wir eventuell an Thanksgiving spielen könnten. Und das wäre ein Spiel geworden, das wäre überall übertragen worden, das hätte Einschaltquoten en masse gehabt. Das ist at Dallas, also im AT&T Stadium. In Texas, was letztes Jahr die Vibes gewesen sind, haben wir, glaube ich, alle mitbekommen. Kyler Murray Homecoming Game hat noch nicht einmal im AT&T Stadium verloren. Cliff Kingsbury, die auch seine Texas Tech Connection. Das auf jeden Fall ein Spiel in Woche 17 und damit beginnen wir auch das neue Jahr, weil das ist am 2. Januar um 7 Uhr abends. Das ist auf jeden Fall eines der Spiele, das ich vor allem herbeifiebe. Ah, sorry, mein
Du hast
Fehler,
gerade
ja.
AT&T Stadium gesagt. Heißt
Sorry,
das nicht Kyler
mein
Murray
Fehler.
Field? Ja, aber es ist halt auch wieder ein Matchup in Texas. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, Kyler Murray kommt aus Texas und oder hat seine Zeit da verbracht und wird wieder darauf fiebern, den Cowboys zu zeigen, ja. Wo der Hammer hängt, würde ich mal sagen. Und das Ganze kann auch natürlich interessant werden. Amerikas Team. Entweder man liebt sie oder man hasst die Cowboys. Und wenn die Cardinals den Cowboys vielleicht in Woche 17 die Playoffs vermasseln, dann wäre das
Ja,
auch nochmal
also
eine
da hätte
schöne
ich auf jeden Fall
Geschichte.
auch nichts dagegen. Ich gehe zwar davon aus, dass in Woche 17 die Cowboys schon nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben, aber ich glaube, die Ansprüche der Cowboys selbst sind da ein bisschen andere. Von daher wäre doch ganz schön, wenn wir Dak Prescott und Mike McCarthy. Vielleicht sorgen wir ja wieder dafür, dass Mike McCarthy entlassen wird. Also wird ja mal wieder Zeit.
Ja, ich denke auch, die Storyline wiederholt sich, ne? Und wenn sich etwas in der NFL öftermals wiederholt, dann ist es Geschichte. Wurden ja auch schon wieder Witze darüber gemacht, dass dieses Jahr eigentlich die Los Angeles Chargers dran wären mit Super Bowl gewinnen, weil, ne, ich weiß nicht, wie die Connection war, aber irgendwie das ist passiert, an 13. Stelle ein O-Liner gepickt, an 13. Stelle ein O-Liner gepickt, irgendwie sowas. Da gab es ja irgendwie ganz wilde Comparisons, und dass jetzt die Chargers dran wären, den Super Bowl zu gewinnen, weil wenn sich etwas in der NFL wiederholt, dann ist es wirklich Geschichte. Und ja, wenn wir dann nochmal Mike McCarthy feuern, warum nicht? Aber ich denke, wenn Dak Prescott gesund bleibt bis Woche 17, dann wird das auf jeden Fall ein Dallas Cowboys-Team sein, das sich immens verbessert haben wird. Und auch Micah Parsons wird angekommen sein in den NFL. Das Gelbe gilt natürlich für Zaven Collins. Aber wir werden sehen, wie sich das Matchup in Woche 17 ausspielt. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Kassenschlager werden und eventuell auch das ein Spiel, das als Primetime-Slot, sage ich mal, zur Verfügung stehen wird am Ende des Tages. Und kommen wir in dem Sinne in Woche 18, und ach, wir haben ein Spiel mehr, Freunde. Kommen wir zu Woche 18, und das ist zu Hause, und ich glaube, man kann sich keinen besseren Abschluss der Saison wünschen. Es geht zu Hause gegen die Seattle Seahawks.
Ja, ein bisschen College Football Feeling, Rivalry Week, nochmal einen der größten Konkurrenten zum Abschluss der Regular Season spielen, und auch da völlig klar, also es wird da noch irgendwie um die Playoffs, es wird um Platzierung innerhalb der Division gehen. Die 49ers und die Rams spielen ja dann auch gleichzeitig gegeneinander. Da wird es nochmal um alles gehen. Du willst, wenn du im Rennen um die Playoffs bist oder schon in den Playoffs dabei bist, mit einem guten Gefühl in die Playoffs reinkommen. Und völlig klar, dass du da in Woche 18 die Seahawks schlagen willst.
Also die Seahawks sind für mich bei aller Rivalität zu den Rams und 49ers eigentlich die biggest rivalry, die wir in der Division haben. Auch gerade auf Deutschland bezogen, weil die Seahawks ja schon mit einer der größten Fanbases haben, ist einfach ein geiles Spiel zum Abschluss der Saison. Und wenn es da nochmal um alles geht, ich hoffe nicht mehr für uns, sondern für die, ja, dann ist das vielleicht ein richtig
cooles Spiel. Ja, ich denke auch, ist wie Jan Silvester, du hebst die dickste Rakete immer zu den Schluss auf. Und in dem Fall kommt das Beste wirklich zum Schluss, finde ich. Und zu Hause gegen die Seahawks zu spielen, du hast dein eigenes Schicksal in der Hand oder halt auch das Schicksal der Seahawks, je nachdem wie die Saison verläuft. Du hast alles in der Waagschale und du kannst den wirklich entweder die Saison ruinieren oder du musst deine retten, je nachdem wie die Storyline aussehen wird. Aber genau das macht das Spiel so attraktiv. Du weißt nicht, wohin die Reise geht, und einfach nur zu wissen, dass du in Woche 18 gegen die Seahawks ran musst, ist schon eine geile Sache. Und insofern, ich glaube, es gibt keinen besseren Abschluss zur Saison als das Spiel zu Hause gegen die Seahawks. Ja, aber wir hatten es eben schon angesprochen, der Schedule dieses Jahr auf jeden Fall härter als der letztes Jahr, ist ja auch der 13. härteste Schedule der Liga, ich glaube, tied mit Chicago. Die San Francisco 49ers, glaube ich, an Stelle 16, was die Härte des Schedules angeht, und über uns an 11 oder 10 Seattle Seahawks und Rams, ich glaube, irgendwie in der Reihenfolge. Ich meine, ich glaube, was eine Storyline so ein bisschen ist, und das könnt ihr ja gerade nochmal beleuchten, ist, wir spielen dieses Jahr gegen unheimlich viele und auf jeden Fall mehr Quarterback One und Wide Receiver One Tandems in der Liga, und ich glaube, das wird so einen der Knackpunkte sein, die wir dieses Jahr zu entgegnen haben.
Ja, oder auch allgemein, also es geht ja gar nicht mehr zwangsläufig nur um die Tandems, aber auch um allgemein Quarterback- und Wide-Receiver-Gruppen, da stehen uns schon einige richtig gute entgegen, also in der eigenen Division natürlich drei richtig gute, aber auch, also die Colts, je nachdem, was Carson Wentz macht, aber die Receiver-Gruppe um T.Y. Hilton ist schon nicht so schlecht, die Cowboys natürlich mit Amari Cooper, CeeDee Lamb, Michael Gallup, das ist schon richtig gut, die Browns, wenn OBJ da wieder fit ist, Jarvis Landry, Michael Pittman und wer da noch alles rumläuft, also die haben ja noch ein paar mehr Receiver, die man aufstellen kann. Die Jaguars haben kein schlechtes Supporting-Team rund um Trevor Lawrence, vielleicht nicht ganz so gut wie die anderen genannten gerade, also die Packers auch, da ist es vor allem Devontae Adams und Aaron Rodgers, dahinter kommt nicht so viel. Die Bears haben eigentlich auch einen richtig guten Receiver-Room und jetzt dann auch ein Quarterback, der denen die Bälle zuwirft. Da sind einige richtig große Herausforderungen für die neu aufgestellte Secondary der Cardinals dabei.
Ja, generell finde ich es dies Jahr interessant, dass wir drei der top gepickten Quarterbacks aus dem Draft als Gegner haben werden mit Trevor Lawrence, Trey Lance und Justin Fields. Und wie ich vorhin ja schon mal gesagt habe, ich erwarte auch, dass wir gegen alle drei spielen werden. Generell bin ich mit diesem Strength of Schedule, ja, es ist immer eine nette Spielerei, aber es beruht ja auf Vergangenheitswerten. Die Teams entwickeln sich weiter, die Teams haben in der Free Agency neue Spieler dazu bekommen, die haben Spieler verloren, die haben im Draft sich verstärkt oder halt auch nicht verstärkt. Und klar, auf Vergangenheitsbasis ist es einer der stärksten Spielpläne der NFL, aber wie das dann letztendlich tatsächlich
Ich
wird,
denke auch, und ich glaube auch
ja, das
insofern
kann man jetzt auch nicht voraussagen.
sind wir alle jetzt schon heiß auf Woche 1. Aber ich glaube auch, das war eine schöne Abschlussplädoyer, Dennis. Wir werden jetzt zum Schluss der 11. Episode von der Birdwatch kommen. Wir werden uns den Schedule auf jeden Fall nochmal im Detail anschauen und natürlich auch vor allem, wenn es losgeht, wenn das Woche 1 Matchup vor der Tür steht, dann werden wir da natürlich auch nochmal ein bisschen tiefer in den Schedule reinbuddeln. Das war jetzt erstmal nur so ein erster grober Überflug. Wie gesagt, hört euch die letzten Episoden an, falls ihr welche verpasst habt, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich danke dir, Dennis, ich danke dir, Dorian, dafür, dass ihr euch früh am Vatertag die Zeit genommen habt, hier noch den Podcast mit mir aufzunehmen.
Gerne doch.
Gerne doch. Und allen, die heute noch zuhören, wünsche ich einen schönen Vatertag.
In
Dem
diesem Sinne
Rest einen
Prost.
gehabt zu haben
Rise up,
und
Red Sea.
ja, in diesem Sinne Prost.